dass ihr da euch engagiert. Gott im Alltag entdecken, das soll uns in den nächsten Wochen bewegen, dieses Thema. Wir glauben ja an einen Gott, der eben nicht sichtbar ist, aber dem wir begegnen können. Weltweit folgen Jesus Christus ganz viele Menschen nach. Und Jesus offenbart sich in unserem Alltag. Dort will er uns begegnen. Und heute geht es um das Thema Gemeinschaft. Wo ist Gott in Gemeinschaft? Genau. Das gehört zum Kern unseres Wesens. Wir haben ein ganz tiefes Bedürfnis. Jeder Mensch hat das, dass man erkannt wird. Dass man sagt, hey, ich habe dich gesehen. Du bist da. Und ich habe Gemeinschaft mit dir. Wir wollen verstanden werden. Wir wollen bedingungslos geliebt werden. Das ist ein Bedürfnis, was jedem Menschen innewohnt. Es ist dass wir eine Sehnsucht in uns haben, ohne Furcht vor Verlust und Verrat und vor Zurückweisung zu leben. Ich spreche von dieser Sehnsucht nach dieser Einheit, nach dieser ursprünglichen Einheit, diese stille Trauer, die man im Leben immer wieder spürt, wenn das kaputt geht, wenn es zerbricht. Wenn wir das Paradies verloren haben, wenn Beziehungen kaputt gehen und wenn wir diese Umarmung nicht mehr erleben. Und Gott will das ändern. Gott hat das geändert. Wo ist Gott? Gott offenbart sich da, wo Einheit passiert, wo Gemeinschaft wieder funktioniert. Da offenbart sich Gott. Da kannst du Gott spüren, da kannst du Gott begegnen. Gott hat uns Menschen zur Einheit geschaffen. Von Anbeginn der Zeit hat Gott uns für die Einheit geschaffen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau ankleben und sie werden ein Fleisch sein. Dazu sind wir geschaffen. Und das gab es eigentlich schon vor der Schöpfung. Vor der Schöpfung gab es schon diese Gemeinschaft. Gott selbst ist diese Gemeinschaft. In der Beziehung, in der Gott selber existiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Vor dieser Zeit schon. In anderen Religionen ist es ja häufig so, da gibt es einen Obergott oder einen Gott, der ganz alleine, einsam auf seinem Thron sitzt. Oder da gibt es die Hauptgötter und dann die Untergötter. Aber wir glauben an einen Gott, der in drei Personen existiert. Und der diesen Tanz der Liebe, der Wertschätzung, des gegenseitigen Respektes schon immer gelebt hat. Da war immer Liebe. Das Band der Vollkommenheit, die diesen Gott verbindet. Und was bedeutet es also, wenn Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat? Das bedeutet doch, wir Menschen sind für Gemeinschaft geschaffen. Wir sind dafür da, um mit anderen Menschen Gemeinschaft zu haben. Das ist in der Familie, in Freundschaften. Und das hat uns ja diese Krise gelehrt. Corona hat uns vielfach einsam gemacht. Beziehung war nicht mehr so einfach möglich. Und Einsamkeit macht krank. Einsamkeit und soziale Isolation haben den größten negativen Einfluss auf unsere Lebensdauer, sagen Wissenschaftler. In mehreren Studien konnte gezeigt werden, dass Einsamkeit die Wahrscheinlichkeit für zahlreiche Krankheiten erhöht. Neben Depressionen und Angsterkrankungen sind es Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs und Demenz zum Beispiel. Das ist also ein ernstes Thema. Wir sind für Gemeinschaft gemacht. Im Schöpfungsbericht heißt es am Ende eines jeden Tages, und Gott sah, dass es gut war. Gott sah, dass es gut war. Und es steht, am Anfang der Bibel stehen zwei Schöpfungsberichte. Und wenn wir den zweiten Schöpfungsbericht mit hinzunehmen, da heißt es in 1. Mose 2, dass Gott erstmal den Mann geschaffen hat. Und dann sagt Gott, irgendwas stimmt hier noch nicht. Da steht da nicht so wortwörtlich, aber dort steht, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und er schafft einen Menschen, der ihm entspricht. Und Gemeinschaft ist möglich. Und dann, erst dann, kommen wir wieder zurück in den ersten Schöpfungsbericht, wo es dann heißt, und Gott sah an alles, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Dafür sind wir da. Der Mensch ist gemacht für Gemeinschaft. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat gesagt, der Mensch wird am Du zum Ich. Also in der Begegnung mit einem Du erkenne ich mich selbst, werde ich Mensch. In dem Du werde ich zum Ich. Das ist ein schöner Gedanke. Diese Einheit ist aber auch von Anfang an in Gefahr. Die Bibel berichtet gleich am Anfang vom sogenannten Sündenfall, wo der Moment, wo der Mensch sich von Gott abwendet und mit Gott nichts mehr zu tun haben will, seine eigenen Dinge macht und Beziehungen zerbrechen, Gemeinschaft zerbricht. Das Einssein, der ursprüngliche Tanz der Beziehung, der Liebe zwischen Mann und Frau und zwischen der Beziehung zwischen Mensch und Gott, das zerbricht es. Der Zerbruch. Der Mensch erlebt den Zerbruch der Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Kurze Zeit später berichtet die Bibel sogar vom ersten Mord, vom Brudermord bei Kain und Abel. Die Sünde trennt Menschen nicht nur von Gott, sondern auch voneinander. Und eigentlich gab es das Prinzip im Paradies, wo man sich auf Augenhöhe begegnet, wo man sich wertschätzt. Und danach gab es das Prinzip von Herrschen, von beherrscht werden. Wir können dort lesen im Bericht des Sündenfalls, wo Gott sagt, ich werde die Mühsal deiner Schwangerschaft mehren, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und ich glaube aus tiefster Überzeugung, dass Gott das mit Tränen in den Augen sagt. Es war niemals der Wille Gottes, dass der Mann über seine Frau herrscht, von Herzen Gottes her. Sondern es war eine Beziehung, Wertschätzung, Liebe, nicht herrschen. Da, wo keine Liebe ist, da muss geherrscht werden. Da gibt es Pyramide. Da gibt es oben und unten. Und ich bin stärker und ich habe es zu sagen. Und da haben wir eine Pyramide und kein Netzwerk, kein Organismus, kein Leben mehr. Das ist zerstört worden. Diese Pyramide regiert unsere Gesellschaft. Da sind einige ganz oben, sind ganz mächtig. Das regiert manchmal in Familien. Das regiert manchmal leider sogar auch in Kirche. Herrschen und beherrscht werden. Man verlässt damit, aus meiner Sicht, diesen Urstand, diesen Ursprung von dem, was wir im Paradies verloren haben. Und wo das Reich Gottes kommt, da wo Jesus der Herr ist, da verändern sich diese Strukturen wieder, wo Jesus wirklich auf dem Thron ist. Der Gründer der Benediktiner, Benedikt von Nursia, hat in seinem Orden eine andere Kultur geprägt. Bodo Jansen, ein Unternehmer, der sich mit ihm beschäftigt hat, hat geschrieben, Benedikt lehnte die damaligen sozialgesellschaftlichen Strukturen vollkommen ab. In seinem Orden gab es dieses Hochkommen und Festklammern nicht. Ihm schien bewusst gewesen zu sein, dass politisches Taktieren und Heuchelei, wie sie in einer Pyramide erforderlich sind, um nach oben zu kommen, zu gestörten Beziehungen innerhalb einer Gemeinschaft führen. Für ihn waren Freie und Sklaven gleich und begegneten sich auf Augenhöhe. Und Benedikt hat dort etwas hochgehalten, was Paulus schon gesagt hat. Es gibt keinen Sklaven, keinen Freien. Es gibt nicht mehr Jude und Grieche. Es ist, in Christus sind wir eins. Wir stehen auf einer Ebene und er hat das wieder hochgehoben. Das ist die Kultur des Reiches Gottes. Das ist der Zustand im Paradies gewesen, wo wir auf Augenhöhe, wo wir in einem Netzwerk, wo wir in Beziehung der Liebe und Wertschätzung leben können. Und durch Jesus Christus ist diese Dimension wieder in diese Welt hineingekommen. Diese Dimension von Herrschen und beherrscht werden, von du bist da oben und ich bin hier unten, von Lieblosigkeit ist durch Christus aus dieser Welt herausgebracht worden. Und das Kreuz ist dafür das beste Symbol. Diese vertikale Ebene, die deutlich macht, wir können zu Gott wieder in Beziehung treten. Gott hat für uns den Himmel wieder zugänglich gemacht. Leider bleiben viele Christen dabei stehen. Das reicht ja, mein Herr Jesus und ich. Ich darf wieder zu meinem Herrn Jesus und der Jesus lebt mit mir und wir sind fröhlich und selig bis an unser Tageende. Manchmal mag uns so ein Gedanke ereilen. Aber es gibt auch die horizontale Ebene. Die ausgestreckten Arme Gottes. Die Beziehung zu meinem Bruder, zu meiner Schwester. Da, wo wir uns auf dieser Ebene wieder begegnen können. Wo Gott Versöhnung herstellt, wo Beziehungen wieder hergestellt werden, in Familien, in Freundschaften, in Gesellschaften. Ich denke zum Beispiel an die südafrikanische Gesellschaft. Ihr beiden, Marco und Justine, für die, die es nicht sehen können, sind heute das erste Mal da. Herzlich willkommen. Ich denke gerade an Desmond Tutu, der Bischof dort in Südafrika. Die haben dort das erlebt, Apartheid, und wo das Evangelium einen Unterschied machen konnte. Und ich glaube, dass es wichtig ist für uns als christliche Kirche, das wieder auch im Blick zu behalten. Jesus hat gesagt, aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder und Schwestern. Da ist also nicht mehr die Hierarchie, sondern wir sind alle Brüder und Schwestern. Ihr sollt euch nie von niemandem Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer Christus. Der Größte unter euch soll aber der Diener aller sein. Das ist die Kultur, das ist die Struktur dieses Netzwerkes der Liebe, der Wertschätzung von einer Gemeinschaft, die das Reich Gottes dominiert. Dietrich Bonhoeffer hat das auch nochmal neu hochgehoben im letzten Jahrhundert und hat gesagt, unsere Gemeinschaft als Glaubende besteht allein in dem, was Christus an uns beiden getan hat. Und das ist nicht nur im Anfang so dass im Laufe der Zeit noch etwas anderes zu dieser unserer Gemeinschaft hinzukäme, sondern es bleibt so in aller Zukunft und in alle Ewigkeit. Gemeinschaft mit dem anderen habe ich und werde ich haben allein durch Jesus Christus. Wenn wir uns so wieder neu begegnen, in den Familien, in den Freundschaften, in der Gemeinde, wir haben Christus. Du hast Christus und ich habe Christus. Das verbindet uns. Das ist unser Fundament, auf dem wir gemeinsam stehen. Christus hat an dir gewirkt und Christus hat an mir gewirkt. Das verbindet uns. Das schafft Gemeinschaft. Bonhoeffer sagt, nicht nur für alle Zukunft, sondern für alle Ewigkeit. Das wird relevant sein. Christus schafft ein Beziehungsnetzwerk. Er schafft einen lebendigen Organismus. Er schafft sein Leib mit dieser Kultur. Und die Herausforderung für dich und mich als Christ ist, wie sind wir selber unterwegs? Was ist meine Haltung, wenn ich da über meine Beziehungen nachdenke? Will ich Gott so dienen? Denke ich vielleicht, ich könnte Gott ohne meine Schwestern und Brüder dienen? Könnte ich Gott ohne meine Schwestern und Brüder nachfolgen? Kann ich individuell allein in den Himmel kommen? Und ich glaube, dass es unmöglich ist, Gott zu lieben, ohne unsere Nächsten zu lieben. Das sagt Gottes Wort sogar selbst. Da, wo wir anfangen, Gott zu lieben, wird es unser Nächster merken. Da wird es die Gemeinde merken. Das wird Auswirkungen haben. Wenn du sagst, dass du Gott liebst, dann wird es dein Nächster in deiner Familie, in deiner Freundschaft und in deiner Gemeinde und deinem Umfeld merken. Im ersten Johannesbrief heißt es, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Darum geht es. Dass wir diesen Aspekt uns wieder neu vor Augen führen lassen, dass wir uns mit dieser Liebe von Gott füllen lassen. Darum geht es. Es ist eine Liebe, die wir nicht aus uns selbst heraus haben können, sondern wo wir in unserer Bedürftigkeit vor Gott stehen und sagen, Gott, hier bin ich, mit meinem leeren Herzen, füll du mich mit deiner Liebe, neu. Sie ist eigentlich schon da, sie ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, aber in unserem Leben ist es häufig vernebelt. Und wir können dafür beten, dass wir Offenbarung bekommen für das, was Gott getan hat. Dass diese Liebe Ausdruck findet in der Liebe zum Nächsten. Es ist eine geschenkte Liebe. Es ist nicht so der eine, ja, der hat eine gute Kindheit gehabt und deswegen kann der leichter andere lieben und der andere hat eben nicht so eine gute Kindheit gehabt, deswegen fällt es ihm schwer. Es ist die gleiche Liebe Gottes ausgegossen in dein Herz und in mein Herz und egal wie deine Geschichte war, diese Liebe, die wirkt sich aus in unsere Beziehung zum Nächsten. Und ich werde gleich mit euch einen Text anschauen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 17. Da betet Jesus für seine Jünger, für eben diese neue Gemeinschaft, wo die Jünger Gott immer wieder begegnen sollen. Wo ist Gott? Jesus hat ja gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich da. In Gemeinschaft werde ich mich finden lassen. Und das größte Anliegen von Jesus war die Einheit seiner Jünger, seiner Kirche. Er hat es am Anfang dieser Abschiedsrede, die dort im Johannesevangelium beschrieben, wird schon deutlich gemacht. Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Und das ist diese Voraussetzung, die Liebe für diese Einheit. Sonst ist es nur, ja, wie in einem Verein, wo es dieses Band nicht braucht. Jesus wusste offensichtlich, dass die christliche Gemeinde ihren Missionsauftrag nicht erfüllen konnte, wenn sie es nicht schaffen würde, diese Form von Einheit und von Gemeinschaft zu leben. Ich sage es mal ganz drastisch, die christliche Kirche ist von vielen Faktoren bedroht. Da gibt es auf der einen Seite Irrlehren, da gibt es staatliche Widerstände, das ist Gott sei Dank in unserem Land nicht so schlimm. Ich denke an die Kirche in der Verfolgungssituation, aber die größte Gefahr für die christliche Kirche ist da, wo diese Einheit zerstört wird. Das ist der Grund, warum der böse Gemeinschaft zerstört, weil das diese Einheit für sein Reich, für das Reich der Finsternis, eine große Bedrohung ist. Wenn wir den Missionsauftrag von Jesus ernst nehmen wollen, kommen wir an dieser Situation nicht vorbei. Und wenn wir diesen Missionsauftrag als Einheit, als liebende Einheit, als liebende Gemeinschaft voranbringen, dann werden wir Gottes Begegnung haben, dann werden wir Gott begegnen. Wenn wir aber nur persönliche spirituelle Ergänzung suchen, wenn wir uns in unsere Schmollecke zurückziehen, weil uns jemand in der Gemeinde vielleicht mal doof behandelt hat oder weil wir uns in unser theologisches Elfenbeintürmchen verächtlich zurückziehen und auf das doofe Fußvolk runterschauen, weil die es ja nicht verstanden haben, dann wird nichts passieren. Dafür gibt es keine Verheißung in der Bibel. Die Verheißung ist da, wo wir uns in Einheit zusammen aufmachen und sagen, Jesus, wir folgen dir nach und wir haben verstanden, du bist da, wo deine Sendung hinführt, nämlich in diese Welt, die du liebst und die du retten willst. Da sind wir zusammen unterwegs. Und da wirst du dich auch finden lassen. Das hast du ja versprochen. Wir schauen uns mal den Text an in Johannes 17. Und da ein Ausschnitt aus dem hohepriesterlichen Gebet. Ab Vers 17. Jesus betet also, heilige sie, seine Jünger, in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Wo ist Gott? Jesus beantwortet die Frage hier in diesem Gebet indirekt. Gott begegnet uns, wenn wir miteinander in ihm sind, in Gott sind. Das ist hohepriesterliche Gebet ist das Abschiedsgebet von Jesus, gewissermaßen sein Testament, sein letzter Wille, das, was er sich vorgestellt hat für seine Gemeinde. Und wir schauen uns ja, wie gesagt, jetzt nur diesen hinteren Teil an. Und dieser Teil beginnt mit den Worten, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Eine andere Übersetzung sagt, reinige sie und heilige sie, indem du sie dein Wort, die Wahrheit lehrst. Jesus betet hier um Heiligung. Heilig, das war zur damaligen Zeit, in dem damaligen Kontext der Tempel, der Ort, wo man Gott begegnet ist, wo man sich reinigen musste. Da konnte man nicht einfach reinstiefeln in den Tempel, sondern man musste sich reinigen. Man hat sich gereinigt. In das Allerheiligste zu gehen, musste man sich heiligen. Und der Gedanke dahinter ist, wenn Jesus das hier sagt, es gibt Dinge, die uns unrein machen, die Halbwahrheiten, die Unwahrheiten, die es uns unmöglich machen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und wenn ich das auf die heutige Zeit übertrage, dann ist unsere christliche Kirche leider voll davon. Da haben sich Menschen schon an Halbwahrheiten und an Unwahrheiten festgehalten und haben den größten Mist verzapft. Und ich möchte da nicht unbedingt auf den großen Sünden der Kirche rumreiten, so die Kreuzzüge, die Hexenverbrennung oder was weiß ich was, der Missbrauchsskandal, sondern ich möchte es persönlich machen. Ich möchte bei dir persönlich bleiben, bei mir persönlich bleiben. Wo spiegelt dein und mein Leben nicht die Wahrheit des Evangeliums wider? Wo ist es die Situation, wenn ich denke, ich habe gesündigt und jetzt darf ich nicht mehr zu Gott kommen? Ich halte es für eine Unwahrheit. Gerade wenn du gesündigt hast, komm zu Gott. Wo willst du denn sonst hingehen? Oder ich habe gesündigt und jetzt ist Gott böse auf mich und er will mit mir nichts mehr zu tun haben. Er hat am Kreuz ein für alle Mal bewiesen, dass du immer zu ihm kommen darfst. Oder da sind einige in der Kirche, die sind ganz heilig und ich bin's nicht. Ich habe das schon manches Mal erzählt. Ich kam mir früher am Anfang meines Christenlebens immer so vor, wenn es der Segen Gottes ausgeschüttet wird und Leute erzählt haben, wie gesegnet sie alle sind, habe ich immer gedacht, ich stehe hinten an und wenn ich dann dran bin, ist der Segenstopf leer. So kam ich mir immer vor. Und ich wusste, die kriegen das alles gut hin und die kriegen das gut hin. Ich krieg's alles nicht hin. Habe mich minderwertig gefühlt. Es ist eine Halbwahrheit oder eine Unwahrheit sogar, die mein Herz beschmutzt und meine Beziehung zu Gott stört. Nicht, weil Gott ein Problem hat, sondern weil ich ein Problem habe. Und Jesus betet, dass ich, dass du, dass wir geheiligt werden. Dass diese Wahrheit des Evangeliums uns absolut durchdringt. Oder ich muss den Zehnten geben, damit der Herr mich segnet. Glaubst du wirklich, dass du mit Gott so einen Kuhhandel machen kannst? Vergiss es. Gott braucht deinen Zehnten nicht. Gott gehört 100% deines Geldes, wenn wir das mal ganz ernst nehmen. Aber du musst nicht Gott deinen Zehnten anbieten, damit er dich ein bisschen segnet. Vergiss es, das hat Gott überhaupt nicht nötig. Schenke aus freiem Herzen heraus, weil du von der Liebe Gottes überwältigt bist. Aber nicht, um Gott irgendwie zu bitten, den Segen auszuquetschen. Das sind Unwahrheiten und Halbwahrheiten. Wir schämen uns dann manchmal. Sind unsicher, ziehen uns zurück. Und das passiert auch in Gemeinde so. Und Gemeinschaft, in Familien. Wenn ich mich schäme, wenn ich mich zurückziehe, aus der Beziehung rausgehe, weil ich versagt habe. Lass uns doch wieder aufeinander zugehen. Lass uns das, was uns trennt, beseitigen, reinigen. Darum geht es doch. Und wenn wir das tun, wenn wir das Gebet von Jesus ernst nehmen, und wenn ich mir das mal so vorstelle, ich wäre damals mit dabei gewesen, wie Jesus dafür seine Jünger betet. Das ist der Herzschlag Gottes für seine Gemeinde. Diese Einheit von Menschen, die ganz normal sind, die er reinigt, die er zusammenbringt und die er dann zusammen aussendet, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dass das Reich Gottes in diese Welt anbricht, dass es vorankommt. Gott hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, nicht um die Welt zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Gott will diese Welt retten, weil er sie liebt. Und darum ist Jesus gekommen und wir gehen ihm hinterher in dieser Sendung. Und wie soll das geschehen? Indem wir dieses Bewusstsein bekommen, diese Einheit, diese Gemeinschaft, in die wir berufen sind, die hat einen Grund. Nämlich wir sind für die Menschen in dieser Welt da. Kirche ist nur Kirche, wenn sie Kirche für andere ist. Das ist die Mission. Johannes Reimer hat es mal schön zitiert. Er hat gesagt, es gibt überhaupt keine Bekehrung für den Himmel allein. Also so eine individuelle Erlösung ist überhaupt nicht vorgesehen in der Bibel. Wir sind nicht bekehrt, damit wir nur in den Himmel kommen. Wir sind bekehrt, damit wir auf der Erde das Leben himmlischer gestalten. Wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir uns bekehren, dann wäre es ideal, wenn das in unserer Familie irgendjemand mitkriegt. Oder in unserer Nachbarschaft oder bei den Kollegen. Dass wir mehr lieben, dass wir mehr dienen, dass wir versöhnt leben miteinander. Er sagt dann weiter, wer sich bekehrt, um allein in den Himmel zu kommen und auf der Erde nichts mehr tut, der wird sich eines Tages sehr wundern müssen. Denn da wird es einmal heißen, du fauler Knecht, ich gab dir ein Talent, du solltest das Talent einsetzen, du hast aber das Talent vergraben und jetzt geh dahin, wo die Zähne Trommel spielen. Lasst uns nicht glauben, dass wir einsam und allein in den Himmel spazieren, sondern wir sind unterwegs mit einer Schar von Brüdern und Schwestern. Wir sind unterwegs, wir sind hineingestellt in Beziehungen, wo wir auf Jesus und zu Jesus hingehen. Und darum betet Jesus in diesem Gebet um diese Einheit. Die Einheit von Vater und Sohn, die wird zum Maßstab und zum Vorbild. Vater und Sohn sind durch den Heiligen Geist verbunden. Und deshalb kann es auch nur derselbe Heilige Geist sein, der die Jünger zur Einheit macht. Es kann nur durch den Heiligen Geist passieren. Es ist nicht etwas, was wir uns einfach mal vornehmen, sondern Motto, jetzt mache ich das mal ein Jahr lang. Ich gebe mir mal ganz viel Mühe und dann gebe ich mir ganz viel Mühe und dann gebe ich mir ganz viel Mühe. Es ist der Heilige Geist, der in uns wirkt, der uns verbindet. Es geht auch nicht um eine Verbindung von irgendwelchen Institutionen, sondern es geht um Verbindung von Menschen, die im Geist wiedergeboren sind, die durch den Heiligen Geist lebendig gemacht worden sind. Dieses Einssein durch den Heiligen Geist schafft Gottes Verbindung, schafft Gottes Begegnung. Und wenn wir Jesus ernst nehmen und seine Bitte ernst nehmen, dann verstehen wir auch, was für eine Mahnung da drin steckt. Wer diese Einheit sucht, wer sie einbringt, der, sagt Jesus, dann sind die sind in uns. Wenn wir diese Einheit suchen im Heiligen Geist und auch in der Gemeinde, dann sind wir in Christus, sind wir im Vater. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Ja? Wir sollen mit Jesus und dem Vater verbunden sein, als Gemeinschaft. Das impliziert aber auch eine ernste Warnung. Was ist, wenn ich zum Zerstörer dieser Einheit werde? Was ist, wenn ich diese Einheit verlasse? Und dafür gibt es ja zahlreiche Gründe. Gerd Meyer, ein Kommentator, schreibt, wer böswillig auf eins sein mit den anderen Glaubenden verzichtet oder sie sogar zerstört, ist nicht mehr in uns, im Vater und im Sohn. Das ist eine äußerst ernste Warnung davor, das Einssein unter Wiedergeborenen zu gefährden. Unser Einzelgängertum, unsere Eifersucht, unsere Verletzlichkeit, unser Ehrgeiz, unsere Lieblosigkeit, unser Stolz sind nicht göttlich, sagt er. Was für eine Warnung. Was für eine Warnung. Was für eine Ermahnung. Meine Verletzlichkeit. Aber ich habe doch recht. Mein Stolz. Mein Ehrgeiz. Was für eine Warnung. Und das ist der Grund danach, warum wir in dieser Predigtreihe danach fragen wollen, wo wir Gott im Alltag begegnen können, wo wir uns selbst vom Wort Gottes her auch herausfordern lassen dürfen und müssen, damit wir eben Gott wieder neu begegnen. Damit wir miteinander entdecken, da ist er ja. Da hat er es versprochen, dass er da sein wird. Und lass uns doch gemeinsam da aufmachen, jeder für sich persönlich. Ich habe das in der Vorbereitung schon an der einen oder anderen Stelle tun dürfen. Ich merkte, wow, da muss ich mich reinigen lassen. Weil eine Unwahrheit oder eine Halbwahrheit die Beziehung zu Gott oder zu meinem Bruder, meiner Schwester gefährdet. Und ich möchte das nicht in meinem Leben. Wir wollen Kirche für andere sein, wie Bonhoeffer es so schön ausgedrückt hat. Und lass uns dabei nicht zuerst an die Menschen denken, die irgendwo in der Stadt sind, die wir gar nicht persönlich kennen, sondern lass uns doch anfangen in unserer Familie, in unserem Kollegenkreis, in der Gemeinde, dass wir dann für diese Menschen da sind und in diesen Begegnungen Gott begegnen, Gottes Begegnung haben und uns die Frage stellen, Gott, was ist mein Platz in diesem Ganzen hier? Wo willst du mich gebrauchen, um Schwester X und Bruder Y zu dienen? Wo, Gott, muss ich versöhnen, Vergebung leben? Wem muss ich vergeben, weil da etwas ist, was zwischen uns steht? Und wie, Gott, kannst du Versöhnung wiederherstellen? Dafür brauchst du auch auf Gott. Gott, wo willst du mich haben? Dass wir unsere abwertende und abwartende Haltung aufgeben. So nach dem Motto, ja, also erstmal muss er den ersten Schritt machen. Wenn er kommt, ja dann. Geh du doch den ersten Schritt. Geh du doch auf jemanden zu. Mach du doch den ersten Schritt. Verlasse die Haltung, die passive Haltung, so nach dem Motto, ja, mal abwarten. Lass uns doch gemeinsam hier zum Beispiel diese Gemeinde wieder voranbringen. Jeder da, wo er Gaben bekommen hat. nicht in einer Pyramide, in einer Hierarchie, wo man sich irgendwie hocharbeiten muss oder was ich was, sondern wo wir ein Netzwerk sind, ein lebendiger Organismus und wir wollen Jesus Christus in dieser Stadt verherrlichen, sein Leib sein, miteinander. Jeder da, wo er kann und jeder mit dem, was Gott ihm gegeben hat. Und die Blockadehaltung aufgeben. Lass uns doch als Gemeinde das miteinander erbitten. Buße tun vielleicht. Uns neu ausrichten auf diesen Christus, der uns gerufen hat, ihm nachzufolgen. Wenn wir sitzen bleiben, wird nichts passieren vielleicht. Wenn wir uns aber aufmachen miteinander, werden wir Christus begegnen in seiner Mission. Liebe Gemeinde, ich lade euch ein, aufzustehen, das Lobpreisteam schon mal nach vorne zu kommen. Ich möchte das durch ein Gebet selber zum Ausdruck bringen und ich lade euch ein, dass ihr das jeder für sich auch zu eurem Gebet machen könnt, dass wir darum beten, dass Gott uns neue Anfänge schenkt. Dass Gemeinschaft, wo sie zerstört wurde und davon können wir ein Lied singen in dieser Gemeinde, dass das wieder heil wird. Dass wir uns die Frage stellen, was kann ich dafür tun, damit Gemeinschaft wieder heil wird? Dass wir uns in die Mission von Jesus hinein begeben wollen. Das ist mir ganz wichtig geworden, dass wir Gott im Alltag begegnen. Das ist etwas, wo wir uns gemeinsam auf den Weg machen wollen, Menschen zu dienen, Menschen zu lieben. Ich werde eine Zeit haben, wo jeder für sich im Stillen beten kann. Und dann werde ich das Gebet abschließen. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du uns mitnimmst in diesem Text aus dem Johannesevangelium an den Ursprung dessen, was Jesus sich gewünscht hat. Jesus öffnet sein Herz in diesem Gebet und er betet für seine Gemeinde, er betet damit auch für uns und für mich. Dass wir eins sind und in dieser Einheit, die der Heilige Geist wirkt, hinausgehen können in diese Welt. Weil du diese Welt liebst und weil wir diese Welt nicht alleine erreichen können. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du, wenn du uns so innerlich im Geist auf Jesus ausrichtest, dass wir dann am Ursprung dessen sind, was Kirche ausmacht, was Gemeinschaft ausmacht, wo wir dir begegnen können. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du in jedem Einzelnen von uns wirkst, dass du uns vor die Augen schreibst und malst, wo wir Reinigung brauchen. Ich danke dir, Jesus, dass wir damit direkt zu dir kommen dürfen. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du diesen Raum öffnest, diesen Raum, wo wir jetzt hier im Gottesdienst zusammen sind, wo das jeder für sich persönlich tun kann, im Stillen, im Herzen, mit dir sprechen kann. Wirke du jetzt in jedem Einzelnen. Sprich du jetzt mit Jesus und sag ihm, was du ihm jetzt sagen möchtest. Jesus, ich bitte dich, dass du uns Gnade gibst, jedem Einzelnen persönlich uns als Gemeinde, dass wir diese Gemeinschaft suchen, die du dir wünschst, dass wir uns dafür einsetzen, dass deine Gemeinde stark wird, wieder neu sich ausrichtet, dass wir uns eins machen in dieser Sendung, die du uns gegeben hast, Kirche zu sein für andere. Jesus, ich bete, dass wir das miteinander erleben, dass wir von deinem Heiligen Geist neu belebt werden, geheilt werden, wiederhergestellt werden, in Familien, in Freundschaften, in dieser Gemeinde, in dieser Stadt. Ich bitte dich darum von ganzem Herzen, dass du wirkst, das, was wir menschlich nicht machen können. Heiliger Geist, ich bete, dass du weiterwirkst in jedem Einzelnen von uns, der jetzt hier ist, der das sich anschaut, der sich das anhört in den nächsten Wochen, dass du uns da immer weiter Dinge zeigst, uns offenbarst und uns reinigen willst und uns heiligen willst. Danke, Jesus, dass du das tust durch deinen Heiligen Geist. Zieh du uns näher an dich, Jesus, dass wir wieder uns auf diese Dinge ausrichten, die dir wichtig sind. Amen.